Jetzt läuft natürlich noch der Jingle, das war vor Jahren. Das war vor Jahren heißt unser neuer Podcast, den wir jetzt regelmäßig aufnehmen wollen. Jetzt ist die Frage, womit wir anfangen. Vielleicht mit dem Titel, das war vor Jahren. Das passt relativ gut in unser Konzept, weil du zum einen schon den Taz-Blog hast, der den Untertitel Monarchie und Alltag trägt.
Genau, und einer der besten Songs auf Monarchie und Alltag von Fehlfarben ist ja, das war vor Jahren.
Ja, und der Titel hat eigentlich überhaupt nichts mit unserem Show-Konzept zu tun, aber es klingt halt gut. Ja, und also es hat natürlich schon irgendwie mit das war vor Jahren zu tun, aber das erklären wir vielleicht später. Mir ist eingefallen, du hattest noch kurzzeitig mal versucht, so einen MP3-Block aufzuziehen. Der hatte auch einen Fehlfarben.
Ja, genau. Abenteuer und Freiheit hieß der als Gegending zu Monarchie und Alltag.
Findet man den noch?
War auf Tumblr, von daher müsste es eigentlich wahrscheinlich den noch in den Weiten des Netzes geben, aber halt mit den üblichen rechtlichen Problematiken, die den MP3-Block mit sich bringen.
Wie bei allen Tumblr-Blogs. Ja. Genau. Okay, ja, dann müssen wir halt schauen, was wir mit den verbleibenden Songs oder Songtitel noch anfangen.
Freut euch auf Grauschleier, wenn ihr einen Grauschleier über den Podcast legt.
Und dann natürlich am Ende von 2016 unser Podcast Paul ist tot, wo wir die ganzen Toten des Jahres nochmal aufarbeiten.
Und auch jetzt schon nach dem besten Paul suchen, der sich bei uns melden kann, den wir dann rituell töten.
Genau. Ja, das ist schon mal gut, dass ich sage, demnächst, ne, Ende 2016. Die Problematik bei Podcasts ist ja immer, dass man sie nicht unbedingt zeitnah anhört. Also ich bin selber relativ begeisterter Podcast-Hörer und bei mir ist es so, wenn ich dann irgendwie einen alten, guten Podcast entdecke, dann muss ich den natürlich nacharbeiten und höre mir dann die ganzen Folgen an, die teilweise 5 oder 10 Jahre inzwischen schon zurückgehen. Und ja, das funktioniert aber meistens trotzdem, wenn man sich eben nicht zu sehr an der Gegenwart festhält.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also so Bret Easton Ellis Podcast, den ich so am liebsten höre, ist manchmal sein Anfangsschimpferei vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber verliert eigentlich trotzdem nichts an seinem Inhalt. Und die Gespräche sind eigentlich völlig egal, weil die gehen sowieso mit irgendjemandem über kulturelle Ereignisse, die sowieso in der Vergangenheit liegen. Also er spricht ja dann auch mit Tarantino nicht über Hateful Eight, sondern er spricht dann halt über die 70er-Jahre-Filme, die Tarantino zu Tarantino gemacht haben oder ähnliches.
Ja, die Frage ist halt, wie konsequent wir das durchhalten. Wir hatten gerade in dieser Woche, also wir nehmen Mitte Oktober 2016 auf, das Event, das Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und gut, der Vorteil ist, dass jeder schon was drüber gesagt hat.
Ja, so, das ist so die eine Idee, zu sagen, man macht einen Popkultur-Rundumschlag, was ist so im letzten Monat passiert und was fällt einem dazu ein. Aber wie gesagt, hat halt dann auch seine Verfallsdauer, nee, Haltbarkeitsdauer, das ist das richtige Wort.
Ja.
Und während, wenn man das Ganze halt losgelöst von der Aktualität macht, dann wäre es wahrscheinlich problemloser, das irgendwann mal zu hören.
Ja, das waren und sind alles so Überlegungen, die wir uns gemacht haben, nachdem wir irgendwann mal beschlossen haben, Mensch, wir unterhalten uns so oft über irgendwelche popkulturellen oder nerdischen Dinge. Also so oft heißt eigentlich so oft, wie wir uns treffen. Man muss dazu sagen, dass wir in verschiedenen Städten wohnen und uns in Natura wahrscheinlich keine 10 Mal im Jahr treffen, eher weniger. Auch wenn wir online natürlich relativ viel voneinander lesen. Und letzten Endes bin ich dann aber zufällig über eine Idee gestolpert, muss ich sagen, weil die ist keineswegs von mir, die wurde nur ein bisschen transformiert. Und zwar gibt es einen Spiele-Podcast, der heißt Stay Forever, benannt nach einem Zitat aus dem C64-Spiel, wie heißt es? Impossible Mission, genau, eben nicht Mission Impossible, sondern Impossible Mission. Das war so eins der ersten Spiele, wo es eine Sprachausgabe am Anfang gab, also halt diese sehr metallische Sprachausgabe.
Oder so Rätsel, die man lösen
muss? Ja, also man musste mit Aufzügen immer so rauf und runter fahren.
Ja, genau.
Und am Anfang sagt er meine Stimme Another Visitor, Stay a While, Stay Forever. Und danach hat sich der Podcast benannt. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Und was die kürzlich gemacht haben, ist, dass sie eine Computerzeitschrift, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus den 80ern oder 90ern genommen haben und die von vorne bis hinten durchgeblättert haben. und dann eben zu jeder Seite so erzählt, was ihnen dazu eingefallen ist. Also zu den einzelnen Spielen, ich glaube auch zu den Werbeanzeigen. Also ich finde ja Computermagazine immer sehr interessante historisch gesehen, weil man da sieht, wie so die Entwicklungen preislich einerseits hingegangen sind und dann halt auch so Dinge wie Speicherkapazität oder Rechenleistung. Das ist natürlich schon wirklich enorm. Das nimmt man in der Gegenwart nicht so wahr. Da denkt man so, naja, 2-3 Terabyte Festplatten haben wir jetzt bestimmt schon 10 Jahre. Ich glaube es nicht, dass es schon so lange ist. Genau, und in Anlehnung an diesen Podcast ist so das grobe Konzept, wir nehmen uns alte Zeitschriften oder andere schriftliche, wir wollen uns gar nicht so sehr einschränken, aber vielleicht in erster Linie mal Zeitschriften und aus dem Pop-Bereich, also Musik, Film, Fußball, und gehen die dann genauso durch und erzählen dann einfach dazu, was uns einfällt. Das klingt doch wie eine Bombenidee.
Auf jeden Fall. Also ich finde ganz wichtig, dass wir eben auch was dazu erzählen und nicht nur durchblättern, weil sonst wäre es langweilig, wenn nur das Blättern hört.
Genau, ich denke auch, also im Idealfall ist das wirklich nur so ein Anhaltspunkt und die Gespräche kommen eh von selber. Das haben wir gerade schon wieder beim Vorbesprechen festgestellt. Ja, warum muss man überhaupt einen Podcast machen, ist die eine Frage.
Ja, eigentlich tatsächlich hat jeder viel zu viel zu hören auf der Welt. Von daher gibt es keinen ernsthaften Grund, außer because we can. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich eigentlich irgendwie Jahre gegen Podcasts, also nicht, würde ich nicht sagen gewehrt habe, aber das nie als Medium für mich entdeckt hatte und tatsächlich über den schon erwähnten Brad Easton Ellis Podcast zum ersten Mal gemerkt habe, wie gut ich das finde. Und dann auch zumindest die alten Sachen Böhmermann und Schulz auch wirklich toll fand, gerade weil das so ein bisschen so ein free-flowing Quatsch war, der jetzt nicht wirklich so Strukturen folgt, und da gemerkt habe, okay, das macht doch Sinn für mich. Und habe dann aber auch eher so Film-Podcasts gehört, da gibt es viele, auch nicht alle so gut, wie man denkt, dass es sind oder wie man liest, dass es sind, aber tatsächlich über Musik relativ wenige, also zumindest wenige so in dieser Nerd-Ecke. Also ja, ich kann mich erinnern, mit Markant war es gab mal so einen Punk-Podcast von, weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Mikrodilettanten, glaube ich, hießen.
Okay.
Der war ziemlich super, aber die haben auch vor Jahren aufgehört, glaube ich zumindest.
Also gibt es auch mehrere Episoden.
Ja, ja. Okay. Aber das war schon, ich hatte mal ganz kurzzeitig bei BytefM auch so eine Sendung gemacht. Allerdings dann, die sitzt in Hamburg, das war eher schwierig, ohne Equipment das Ganze dann irgendwie nachzubilden. Und da die eine Sendung mal mit Markant gemeinsam gemacht und da war so ein bisschen die als unsere Vorbilder, diese Mikro-Dilettanten. Ja.
Und da habt ihr auch moderiert oder war das nur...
Da haben wir moderiert und dann Songs gespielt. Und das Schöne bei BytefM, du kannst halt wirklich die Songs spielen.
Ja.
Das ist halt, ja. Aber hatte für mich tatsächlich auch eher so das Gefühl, eher Podcast-mäßig als jetzt hier eine Radiosendung in dem Sinn. BytefM ist ja vielleicht auch irgendwo so ein Zwischending, weil doch einerseits deutlich mehr Nische, was ich ja finde, ist so wirklich ein Wesensmerkmal von Podcasts. Und andererseits natürlich klar digital. Also, ja.
Also bei mir ist es auch so, dass in den letzten 2-3 Jahren haben gerade die Filmpodcasts wirklich Überhand genommen. Also ich höre sehr viel Podcasts, können wir später noch was dazu sagen, und ich behaupte mal, mindestens 50% davon sind Filmpodcasts. Auch fast nur aus dem deutschsprachigen Bereich. Also da gibt es eine riesen Bandbreite und auch von der Qualität schwankt es sehr. Also auf der einen Seite ist sowas wie der Podcast um Bernd Begemann und Ben Schado. Die Flimmerfreunde, früher mal Ohrensessel, gibt es insgesamt, denke ich, an die 200 Folgen. Wo man aber sagen muss, das hat doch sehr den Fan-Charakter. Also die erzählen halt drauf los, oft direkt nach dem Kinobesuch, und man merkt schon häufig, es ist nicht so richtig vorbereitet. Also ihnen fallen pausenlos Schauspieler nicht ein, Titel von anderen Filmen nicht ein. Das wird uns jetzt natürlich dann auch passieren, um uns gleich bloßzustellen. Aber genau das ist so ein Ansatzpunkt für mich, weil ich sitze dann immer vor einem Transistorradio, wollte ich sagen, aber in Wirklichkeit laufe ich eben rum und höre irgendwelche Podcasts und denke dann immer nur, um Gottes Willen, das ist doch, oder ihr sucht doch jetzt nach, und man möchte am liebsten immer selber tätig werden. Das war für mich schon so ein Ansporn, das mal zu probieren. Und das andere Extrem sind dann Podcasts von Filmstudenten oder Medienstudenten. Die finde ich immer, die sind zum einen sehr interessant, weil ich da immer Begriffe lerne, die aus dem Studium kennen, die ich vorher nicht kannte. Also mein Lieblingsbegriff ist das Uncanny Valley zum Beispiel. Könnte ich jetzt auch schon wieder nicht mehr erklären. Kannst du ja dann probieren. Allerdings, sobald dann irgendwelche Songs in den Filmen vorkommen oder wenn sich die Filme auf Bücher beziehen oder die Filme sich auf andere Filme beziehen, da wird es dann oft schon sehr nebulös. Und auch das lässt mich immer rasen. Also auch das wird uns natürlich passieren, weil wir uns auch relativ wenig vorbereitet haben. Aber ich finde, Popkultur macht immer dann besonders viel Spaß, wenn man den Kontext sieht. Mhm. Das habe ich mit 18 auch nicht, aber der Konsum gewinnt dadurch sehr.
Ja, also ich denke auch, nie umsonst, glaube ich, sind so meine Lieblingstexter, jetzt so jemand wie Distelmeier, gerade frühe Distelmeier oder auch Spechtel von Japanik, die eben sich ganz extrem auf diese Intertextualität irgendwie zurückbeziehen, wo es dann eigentlich Spaß macht, so ein bisschen diese Ostereier zu suchen, die irgendwo im Text sind. Und dann auch, was mir zum Beispiel bei Les Tarmas immer wieder passiert, Songs, die man seit 20 Jahren jetzt gehört hat und man dann in irgendeinem anderen Zusammenhang, zum Beispiel wenn man ein Buch liest, auf einmal über eine Textstelle stolpert und sagt, hey, das kenne ich doch. Und dann fällt einem ein, oh, das ist ja aus Les Tarmas, beziehungsweise natürlich nicht, aber diesmal hat das da jetzt gesampled, vielleicht, wenn man so sagen will. Und sozusagen dieses Geschenk, das nie aufhört zu geben. Also das deswegen finde ich auch gerade, dass Popkultur immer dann, wenn man die Querverweise sozusagen entdecken kann, ist vielleicht ja auch ein bisschen so ein eigenes Schulterklopfen, hey, kenne ich, aber trotzdem, also mir bereitet es immer wieder Vergnügen, so ein neues Häkchen zu machen, das man dann kennt.
Ja, also gerade bei Distelmeier ist das bei mir auch so. Wir haben uns vorhin erst über Werner Herzog unterhalten und als ich dann entdeckte, dass der in den 60er Jahren einer seiner ersten Filme Lebenszeichen hieß und ich dann nach dem Filmposter mal geguckt habe, das wirklich so einen sehr psychedelischen Anstrich hat, da machte dann auf einmal diese Zeile ein New Age Poster Lebenszeichen. Ja. Völlig neuen Sinn.
Ja.
Macht es Sinn, ist übrigens ein Anglismus oder Anglizismus und das sollte man eigentlich nicht verwenden.
Ergibt es Sinn, ne? Heißt das korrekt?
Ja, ergibt es Sinn. Ja. Aber egal. Ja, das ist auch sowas. Die Frage ist natürlich, muss man nur Begriffe erklären? Also die für uns klar sind, aber die dem Zuhörer vielleicht Gewinn bringen, wenn er sie zukünftig selber einsetzen kann. Also wenn es jetzt ein Filmpodcast wäre, und oft wird es ein Filmpodcast sein, glaube ich, dann müsste man Uncanny Valley zum Beispiel erklären.
Ja. Ja, ich denke, es gibt da zwei Sachen, die man erklären kann. Einmal, also tatsächlich Fachterminologie und Nerdsprech und dann das andere, was wahrscheinlich schon schwieriger wird, wenn das Ganze sich eher in die Richtung des Running Gags, des gelebten Running Gags entwickelt. Vielleicht noch fragen, ob das Sinn macht, das zu erklären.
Nee, also Running Gags sollte man auf keinen Fall erklären. Ich habe auch schon einen vorbereitet, den werde ich mir aber noch aufheben, bis wir an der entsprechenden Stelle kommen. Genau. Ich komme nur deswegen drauf, weil ich vorhin auf dem Weg zu dir einen Filmpodcast gehört habe und da wurde mal wieder einer meiner Lieblingsbegriffe gebraucht, nämlich Damsel in Distress. Das wird einfach so verwendet mit einem Text. Und bei sowas könnte ich mich immer wahnsinnig aufregen, weil es da einfach eine 1:1 deutsche Übersetzung dafür gibt, nämlich die Jungfrau in Nöten. Das meint genau dasselbe. Und das ist besonders arrogant, weil eben Damsel und Distress zwei Begriffe sind, die selbst Leute, die gut Englisch sprechen, jetzt nicht unbedingt im Vokabular haben. Also,
ja.
Während jetzt sowas wie Uncanny Valley oder Suspension of Disbelief, da hätte ich jetzt nicht unbedingt eine 1:1 Entsprechung und da fällt es natürlich leichter, das zu verwenden, ohne da jetzt eine Umschreibung zu drechseln.
Bei Damsels in Distress fällt mir auch gerade ein, es gibt einen Film, der genauso heißt, Damsels in Distress im Original von Witt Stillman. großartiger Regisseur, unter anderem Last Days of Disco gemacht, was vielleicht der bekannteste von ihm ist. Aber wirklich ein irre guter Film, sehr absurd lustig mit Greta Gerwig. Und der den wunderbaren deutschen Titel hat, Damsels in Distress. Wie kann er auf Deutsch nur heißen?
Amseln in Nöten?
Nein, Algebra in Love.
Ah ja, das ist logisch.
Ja, natürlich, weil was soll der deutsche Verleih auch machen mit Damsels in Distress, wie wir gerade gelernt haben? Kennen wir ja feststehenden Begriff, aber Algebra in Love, man kann man ruhig nochmal ins Englische übersetzen.
Das bringt mich wieder auf mein Lieblingsbeispiel. Es gab in den 90ern, glaube ich, mal einen Film namens Copycat. Da ging es quasi um einen Serienkiller, der die Taten eines anderen Killers nachahmte.
Ja.
Genau, weil Copycat eben Trittbrettfahrer heißt auf Deutsch. Aber Trittbrettfahrer ist natürlich kein attraktiver Titel. Copycat versteht niemand, also heißt der Film in Deutsch
Copykill.
Copykill, logisch.
Ja. Weil das hätte mich echt interessiert, wenn der wirklich Trittbrettfahrer einfach heißt. Nee, das finde ich schon ganz gut. Mir gefällt, wenn wir bei Filmtiteln sind, auch sehr gut. Es gibt von den Wayans-Brüdern einer ganz frühen Filme, selber nicht gesehen.
More Money.
Genau, More Money. Der im Deutschen den fast schon wieder genialen Titel Mehr Geld bekommen hat.
Das erinnert mich ein bisschen an den schwarzen Piraten bei Asterix, der oben im Ausdruck sitzt und die R's nicht ausspielen kann. Also, ja. Schön, dass wir bei den Filmtiteln gelandet sind. Vielleicht hätten wir ganz am Anfang sagen sollen, wer wir sind, aber.
So, ja. Ja.
Aber das weiß ja sowieso jeder.
Genau.
Also, es ist so. Wir kennen uns persönlich, denke ich, jetzt seit 14 oder 13 Jahren, ne, als wir mal zusammen zur Popcom nach Köln gefahren sind. Aber wir kannten uns vorher schon 2-3 Jahre übers Internet, würde ich sagen. Über das ehemalige Gästebuch von Pittiplatsch 3000, dem größten Fanzine aller Zeiten, von Sam Wagner und Matthias Weber, alias Sam und Marve.
Shoutout zu Marve und Sam.
Und ja, also eigentlich wurde damals so die Grundlage für unser Indie-Netzwerk, damals Bayern, würde ich sagen, inzwischen eigentlich Deutschland, gelegt. Also das ist wirklich interessant. Man begegnet auch heute quasi 1,5 Jahrzehnte später immer wieder denselben Leuten, die da an damals, jetzt wollte ich sagen, die damals an neuralgischen Schaltpunkten waren, aber eigentlich sind sie das eher heute. Also ein Teil davon ist in der Musikindustrie. Der Rest ist eigentlich weiterhin popkulturell unterwegs, was ja jetzt nicht so unbedingt zu erwarten ist in einer Altersbandbreite von 35 bis 45, ja, würde ich sagen.
Ich überlege gerade, wie heißt der Fachbegriff, den die Alt-68er dafür verwendet haben, wenn sie sozusagen in die Musikindustrie gegangen sind, um das System von innen zu umzustützen.
Wer zweimal mit der gleichen Band gehört, schon zum Establishment nehmen. Das war, glaube ich, das genaue Gegenteil. Nee, das ist auch was im Zusammenhang mit Schröder und Joschka Fischer immer verwendet worden ist. Der Marsch durch die Instanzen?
Ja, das könnte sein, ja. Also das heißt, wir haben mehrere Leute auf den Marsch durch die Instanzen losgeschickt. Mal schauen, ob sie ankommen. Und sich nicht mit der Vermarktung von Good Charlotte und Andrea Berg rumschlagen müssen in der heutigen Zeit.
Toi, toi, toi.
Ja.
Ja, ich habe zu der Zeit oder ein bisschen früher schon mein subversives Internet-Fanzine motorhaus.de gegründet. Manche sagen Facebook, bevor es Facebook gab. Das ist so nicht ganz richtig. Viele Funktionen waren von damals schon existierenden Communities geklaut, wie jetzt.de oder Intro. Aber in der Gesamtheit der einzelnen Funktionen und Features war es, hat es wirklich die Nullerjahre geprägt, möchte ich sagen. Da war Christian dann eben auch schon früh am Start, hat Texte geschrieben und dann, wann hast du das Popblog gegründet? 2007, 2006?
Ich habe jetzt festgestellt, dass das glaube ich, jetzt so ungefähr 10-jähriges fürs Taz Popblog ansteht, was sich irgendwie trotzdem gar nicht so lang anfühlt. Ja, wo ich tatsächlich auch über eine Pittiplatsch-Bekanntschaft hingekommen bin, weil Kollege Daniel Erck damals den großartigen Hitler-Blog.
Shoutout
zu Daniel Erck. Den legendären Hitler-Blog für die Taz gemacht hat. Und die Taz intern sich überlegt hatte, Mensch, eigentlich machen wir so viele Blog-Sachen und der Hitler-Blog wird gut gelesen, aber der Rest geht so.
Deswegen hatte Christian dann den Göring-Blog.
Und was kann man denn machen? Also meine Daniel, wäre das vielleicht was so über Popkultur? Und ich meine, ja, okay. Und ich meine, er kennt da auch jemanden, soll ich mal vorstellen. Und so bin ich da dann dazu gekommen. Und ursprünglich wollten wir das auch noch zusammen machen. Deswegen hieß es eigentlich auch Monarchie und Alltag, weil Motor ja mit großen Namen der König heißt. Und deswegen Monarchie und ich bin Alltag sozusagen. Ja, aber dann ist es so vom zeitlichen Aufwand, da zieht es nicht ganz so, ist nicht so ausgegangen. Und dann an mir hängen geblieben und ja, macht das eigentlich immer noch und man merkt da eigentlich ganz schön, wie sich sozusagen die Aufmerksamkeitswirkung von was dreht. Also gerade jetzt, weil wir von Musikindustrie und Ähnliches hatten, hat sich das tatsächlich so in der Zwischenzeit, wo früher der Blog sowas Komisches war, so wie der schreibt nicht für eine Zeitung, warum will der hier ein Rezensionsexemplar, ist es jetzt dann eher so, dass man sagt, nein, ja, interessiert mich nicht so wirklich, deswegen sorry, mache ich lieber kein Interview mit deinem Künstler Philipp Poisel. Als Beispiel jetzt.
Kein Shoutout.
Kein Shoutout zu Philipp Poisel. Ja. Nee, und mit den guten Leuten bekommen wir seine Interviews und die mache ich dann auch eher sporadisch. Das sind dann wirklich eher so in dem Jahr zum Beispiel mit Hendrik Otremba von Messer gemacht. Super 2-Stunden-Gespräch, davon 1 Stunde über Werner Herzog. mit Isolation Berlin und mit den Nerven davor, also Japanik mehrfach. Das sind dann doch so die Sachen, die auch wirklich Spaß machen, weil es interessiert einen, warum die was wie machen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ist das auch für Bands dann angenehmer, wenn sie mit jemandem sprechen, der sich halt dafür interessiert und das jetzt nicht machen muss, weil er halt jetzt hier eine 15 Minuten Zeit hat, wo er jetzt hier irgend so eine Säule in Intro oder Musikexpress vollschreiben muss. Also von daher war das mit dem Poplog eigentlich eine recht angenehme Sache, das so ein bisschen auf einer größeren Plattform auszuleben, was ich vorher eigentlich sowieso schon gemacht hatte, auf Motorhaus Pilgrat schon ganz früh bei Alternakit aus München. Das war sozusagen mein erster Schritt in die Fanzine-Welt.
Genau, Fanzines sind auch so ein Thema. Die haben für mich eigentlich erst angefangen, eine Rolle zu spielen, als ich eben das Pittiplatsch-Heft mal in die Finger bekam. Vorher waren mir Fanzines, glaube ich, gar kein Begriff, also zumindest nicht im Zusammenhang mit Musik. Und ich habe dann erst durch die Lektüre festgestellt, dass ich eigentlich auch schon so eine Art Fanzine in den 90er Jahren gemacht hatte, halt in einer absoluten Mini-Auflage in Print, okay. In Bayreuth, ja, quasi für mich und meine Freunde.
Wir haben uns, for you.
Ja, sowas ähnliches, Bayreuth for you, die Version 0.0. Als quasi nur für meinen unmittelbaren Bekanntenkreis und um, ja, keine Ahnung, um halt irgendwie diesem Drang nachzukommen, was zu veröffentlichen. Und erst so im Laufe der Zeit habe ich dann angefangen, die alten Fanzine-Zeiten. Also Fanzines hatten ja eher so in den 80ern, 90ern, gerade in der US-Punk- und Hardcore-Szene ihre ganz große Zeit. Und
natürlich, glaube ich, eigentlich schon parallel mit Punk geboren. Also
ja.
Sowohl in New York, das Fanzine, das Punk hieß, obwohl genau. Tatsächlich die Musikbewegung ihren Namen hat. Die erste Nummer mit Lou Reed noch auf dem Cover, 75, glaube ich. Und dann aber halt die CBGB-Zeit begleitet und in England Sniffing Glue wahrscheinlich genau. Als das berühmteste. Wobei ich habe mir vor 2 Jahren mal, gibt es so als gebundene Werke, ja. Ich sag's mal so, zeitlos ist dann vielleicht doch was anderes. Also ich glaube schon, dass das damals wichtig war, aber ist dann eher nett zum Durchblättern, als dass man wirklich diese Texte, dass sie viel Spaß machen würden zu lesen, weil sie sind natürlich auch nicht so gut geschrieben, muss man dann auch sagen. Aber ich glaube, es war halt vor allem, weil damals einfach die normalen Medien einfach dieses Phänomen nicht begleitet haben und es dadurch einfach ein Sprachrohr dafür war. Ja.
Genau, die Notwendigkeit war da. Offenbar ist hier gerade ein Zahnarzt nebenan eingezogen und wir hoffen mal, dass der jetzt nicht stundenlang bohren wird.
Also es war nicht Mode, der dringend zu Wort kommen wollte.
Well, Marge Simpson. Wollen wir mal kurze Pause machen und. Nee, oder der macht eine kurze Pause. Ich glaube, wir müssen ein bisschen leiser machen. Oder mir ein bisschen lauter. Ja, Technik ist sowieso so ein Problem. Keiner, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich was mit diesem tollen neuen Mikro aufnehme, was dann auch weiterverwendet wird. Und ich hoffe, die Qualität passt einigermaßen. Ich hoffe, man kann uns unterscheiden. Falls nicht, der kleine Hinweis, Christian ist der, der fränkelt. Also wir benutzen auch nicht den Plop-Schutz, den es für das Mikrofon gibt, weil wir gerade festgestellt haben, dass man den in Franken nicht braucht, weil er soll ja vor allen Dingen harte Vokale wie B und D oder wie in Norddeutschland dazu gesagt wird, P und T soll der schlucken angeblich. Also eigentlich vollkommen unsinnige Anschaffung gewesen. Ja. Jetzt haben wir, okay, das war der Grund, warum wir das machen, woher wir uns kennen. Was wollten wir noch besprechen? Ja, vielleicht, was sollten denn so wiederkehrende Inhalte sein? Falls man, also, wenn man eine neue Zeitschrift macht, man gründet ja immer mal so eine neue Zeitschrift oder auch einen Blog, dann hat man ja gerne so wiederkehrende Rubriken. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, Musik ist halt zum Beispiel ein Riesenproblem in Blogs oder eigentlich generell in allem, was irgendwie reproduzierbar ist in Deutschland. Ich höre manche US-Film-Podcasts oder Serien-Podcasts, die schneiden dann schnell mal 5 Minuten von der Serie, die sie gerade besprechen, rein und reden dann danach drüber. Ich glaube, das, wenn man in Deutschland machen würde, da wäre der Podcast relativ schnell beendet. Und selbst für Musik gibt es, denke ich, keine wirklichen Regeln für Fair Use, an denen man sich aufhängen kann, sonst hätte man schon mal gesagt, naja, dann reden wir halt jetzt mal über Is This It oder ein ähnliches klassisches Album und spielen immer jeden Song so eine halbe Minute an, aber selbst das ist ja schon schwierig. Und ja, über Musik zu reden, ohne dass man zumindest mal kurz reinhört,
das ist ja wie zur Architektur zu tanzen.
Ja, okay. Aber es gibt ja so andere Rubriken. Also was ja immer sehr beliebt ist, sind Listen. Ne? Und jetzt sagt natürlich jeder klar, Schulz und Böhmermann machen ja auch Listen in jeder Sendung. Die großen fünf.
Ja.
Ne? Aber das ist ja, ich meine, wenn man Popkultur, wenn man Nerdtum liebt, dann kommt man nicht umhin, Listen zu machen. Ja. Und ich finde, wir sollten jederzeit solche Sachen reinwerfen wie, ja, was sind denn deine 3 Lieblingsalben, über die du auch sofort reden kannst. Ja. Ohne reinzuhören. Ne?
Finde ich auch, weil ich bin ja absolut listenfanatisch und was aber auch mir wirklich auch ein Rätsel ist, dieses Missverständnis, das Listen immer hervorrufen. Also ich kann es noch bei betroffenen Künstlern sozusagen verstehen, dass man selbst sein künstlerisches Werk nicht in ein rigides Listenformat gepresst sehen will. Das ist akzeptabel, aber gilt ja auch wieder der Satz, sobald ein Werk veröffentlicht ist, gehört es auch nicht mehr dir allein. Aber was ich viel irritierender finde, ist, dass gerade Leute, die Listen nicht mögen, die eigentlich nicht mögen, weil sie die auch völlig missverstehen, also gar nicht dieses Spielerische an der Liste nachvollziehen können und auch gar nicht erkennen, dass eine Liste immer eine Momentaufnahme sowieso sein muss. Das ist genau dasselbe Unsinn, der mich wahnsinnig macht im Internet zum Beispiel, wenn man sagt, Platte XY ist total gut oder finde ich, das ist der beste Film von so und so. Und jemand sagt, das ist aber nur deine Meinung. Und dann denke ich, wessen soll es denn sonst sein, wenn es nicht meine ist, wenn ich sage? Also dieses, was man dazu sagen müsste, ich bin der Meinung, dass das erklärt sich doch so selbst. Also diesen Abstraktionsniveau muss man doch nicht immer noch mit einem Vorschlaghammer irgendwie jemanden einbläuen. Und das Gleiche ist mit Listen. Natürlich bin ich der Meinung, wenn ich die Liste so mache, in dem Moment, dass die auch so richtig ist. Und die macht mir auch Spaß, die zu machen. Aber dass da jetzt keine Wertigkeit in der Hinsicht für alle Ewigkeiten festgelegt ist und dass man das auch nicht in so einer Überernst sehen muss. Das ist mir auch unverständlich machen, aber gerade Leute, die Listen nicht mögen, nehmen die viel zu ernst. Das ist eigentlich ein völliges Paradoxon.
Ja, was du schon ansprichst, ist ja dieser Glaube, es würde sowas wie eine absolute Objektivität existieren. Also das kann ja meinetwegen bei der Fußball-Bundesliga-Tabelle so sein, weil da sehe ich halt, wie viele Punkte und wie viele Tore eine Mannschaft erzielt hat. Aber selbst da kann ich ja dann wieder anfangen mit einer Warntabelle und ähnlichen Dingen.
Flug wäre letztes Jahr aufgestiegen.
Zum Beispiel. Aber der, also gerade bei emotionalen Dingen wie Musik oder Filmen oder selbst bei Büchern, wo ja jeder schon von sich aus eine unterschiedliche Herangehensweise hat. Also ich sage immer das Beispiel, ich glaube, bei Büchern ist es noch am ehesten nachzuvollziehen, dass man bei sehr vielen Büchern, gerade welchen, die einem am Herzen liegen, noch relativ gut weiß, wann man die gelesen hat, in welcher Situation, in welchem Alter und warum die so besonders gewirkt haben. Ähnlich bei Filmen, wenn ich einen Film im Kino sehe, dann wirkt der im Normalfall intensiver, als wenn ich ihn am Sonntag auf RDL auf 4:3 hochgezogen, um 10 Minuten gekürzt und mit 25 Werbepausen sehe. Und über Musik, denke ich, brauchen wir gar nicht reden. Also das ist ja völlig klar, dass das subjektive Sichtweisen sind. Und was die Listen betrifft, es gibt ja, ich glaube, der wissenschaftliche Ansatz ist, dass Leute Listen machen, um ihr Leben zu ordnen oder um Ordnung ins Leben zu bringen. Quasi überfordert sein mit der Welt, wie sie halt heute ist, sehr stark fragmentiert. Und dass man durch so eine Liste da eine Struktur reinbringen würde, wo keine Struktur existiert. Habe ich keine Ahnung, aber ich werfe zumindest mal rein, dass es schon eine hohe Kunst ist, zu sagen, die 10 besten Punkplatten nach 1977, im Vergleich zu die 500 besten Alben aller Zeiten. Weil was sagt denn eine Liste die 500 besten Alben aller Zeiten aus? Vor allen Dingen doch, dass ich angeblich 500 Alben so gut kenne, dass ich die in eine Reihenfolge bringen kann.
Ja, ja, und ich glaube auch, Listen machen auch mehr Spaß, wenn sie auf ein Thema eingeengt sind, weil dann erst sozusagen auch ein bisschen so eine Gedankenleistung kommen muss, was gehört eigentlich dazu, was gehört nicht mehr dazu, auch diese Abgrenzungssachen. Finde ich zum Beispiel, ich habe ja im Poplog einmal in der Woche so eine Rubrik My Favorite Records, die im Endeffekt Künstlern eben verschiedene Fragen stellt, was ist deine drei liebsten Punkplatten, die beste deutsche Platte aller Zeiten, den besten Song, den du selber je aufgenommen hast und sowas. Und was für mich eigentlich mit das Interessanteste ist, ist tatsächlich die Frage nach den drei Punkplatten, weil du da in dieser Antwort rauslesen kannst, in welche Richtung jemand Punk versteht. Also ist das jetzt sehr, sehr School of 77 gedacht oder ist das alles, was irgendwo outlawig ist? Also wenn man kann da, finde ich, guten Rechtes auch einen Johnny Cash-Song droppen, was auch manche machen. Und manche sind, also das ist eigentlich recht interessant, wie damit umgegangen wird. Und das auch wiederum, wie Künstler, die allermeisten machen da auch immer gern mit. Es gab wenige, wo dann die Antworten eher so waren, dass halt, das macht jetzt auch keinen Sinn, das zu veröffentlichen oder so. Weil die eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, zu anstrengend waren für eine Liste, dann sollen sie es lieber bleiben lassen. Aber ich finde gerade diese Einengung auf manche Sachen auch gut, genau wie manchmal für Mixtapes, wenn man sich selbst einen Rahmen setzt, in dem dieses Mixtape passieren soll, ob das jetzt was Zeitliches ist, was Geografisches oder ein Genre oder irgendwie einen übergeordneten Begriff, der das alles irgendwie widerbindet, widerspiegeln soll, weil gerade in dieser Unendlichkeit der Lieder und der Platten und die man halt alle schon in seinem Leben gehört hat, da irgendwie zu sagen, okay, ich schneide jetzt das folgende kleine Eckchen raus und mache daraus jetzt 20 Songs, die man gut hintereinander hören kann oder die 10 besten von 1 bis 10 gerankt. Das ist dann schon was irgendwie, glaube ich, auch so eine Geistesleistung dann nochmal für einen selber mehr Spaß macht.
Auf jeden Fall. Mir ist gerade noch so während deiner Ausführungen eingefallen, das Gegenteil trifft aber genauso gut zu. Also allein bei so einer Sache, die drei besten Punkplatten, das ist ja trotz allem sehr allgemein gehalten. Also es ist genauso, wenn ich sage, die drei besten Indie-Songs oder die drei größten Kultfilme, weil der Begriff natürlich komplett negativ belegt ist seit gut 20 Jahren, würde ich sagen. Aber das hindert einen ja nicht raus, da trotzdem irgendwas rauszuholen. Ja. Drechseln, schlagen, wie auch
immer. Klöppeln.
Ja, klöppeln. Okay, also wir machen Listen auf jeden Fall in der Sendung, wenn es angesagt ist. Eine der bekanntesten Listen ist der FAZ-Fragebogen von Max Frisch oder vom FAZ-Magazin. Sagt dir das was?
Echt?
Habe ich mal gehört, dass das von Max Frisch wäre. Oder
ist das in der Zeit? Ist das nicht... Also von...
Also wenn es für jemand anders ist, dann schneide ich es raus.
Also es gibt von Max Frisch ein ganzes Buch, das nur aus Fragebogen besteht. Aber ich glaube, ist dieser berühmte Fragebogen, ist das nicht von Proust? Das ist so ein normierter Fragebogen.
Okay.
Von Max Frisch gibt es ein ganzes Buch, Fragebogen, das absolut großartig ist, das ich nur jedem empfehlen kann. Ich einfach nur eine völlig beliebig herausgegriffene Frage ist, was hat sie zum Eheversprechen bewogen? A. Bedürfnis nach Sicherheit. B. Ein Kind. C. Die gesellschaftlichen Nachteile eines unehelichen Zustandes, Umständlichkeiten in Hotels, Belästigungen durch Klatsch, Taktlosigkeiten, Komplikationen mit Behörden oder Nachbarn und so weiter. D. Das Brauchtum. E. Vereinfachung des Haushalts. F. Rücksicht auf die Familien. G. Die Erfahrung, dass die uneheliche Verbindung gleichermaßen zur Gewöhnung führt, zur Ermattung, zur Alltäglichkeit und so weiter. H. Aussicht auf eine Erbschaft. I. Hoffnung auf Wunder. K. Die Meinung, es handelt sich lediglich um eine Formalität.
Ich habe die Frage schon wieder vergessen.
Ja, also Fragebögen finde ich auch super.
Ja, ich habe den nämlich noch nie gesehen, diesen Fragebogen. Oder wenn, dann war vielleicht mal irgendwo so...
Ich glaube, das ist so ein gefährliches Halbwissen jetzt. Also wir sind tief im Begemann-Terrain.
Okay.
Aber ich glaube, das ist wirklich ein normierter Fragebogen, der wirklich immer dieselben Fragen hat. Und der unter so einem Schlagwort wie der Salon-Fragebogen, den sie sich wohl damals in Frankreich die Fragebällchen im Salon hin und her zu
so wie die 36 haben. Fragen, mit denen man herausfinden kann, ob ein Gegenüber zu einem als Partner passt. Das war vor einem halben Jahr, Jahr, glaube ich, mal so ein Ding. Okay, also der Fragebogen ist immer identisch.
Wäre eine schöne Sache, wir können beim Max-Frisch-Fragebogen Verschiedenes machen.
Okay.
Worauf können Sie eher verzichten? A. Auf Heimat. B. Auf Vaterland. C. Auf die Fremde.
Das ist eindeutig A und B. Also B natürlich. B ist richtig. Schau mal bitte hinten nach, was richtig ist. Wie ist es mit der Recherche? Also ich meine, das gerade war natürlich eine perfekte Situation. Ich bringe da den Fragebogen ins Spiel. Christian macht zwei Schritte zum Bücherregal und zieht das Buch Fragebogen von Max Frisch raus. Aber was, wenn wir in die Begemann-Situation kommen und uns einfach partout der Name eines Films oder eines Schauspielers nicht einfällt? A, wir schalten den Podcast aus und spulen zurück und googeln schnell und tun dann so bei der neunten Aufnahme, als hätten wir es gewusst. Oder wir googeln live oder wir notieren uns solche Lücken und machen dann am Ende quasi so eine Art
Auflösung. Das finde ich ja schön, ja. Das macht eine Auflösung, weil da haben wir was mitraten. Würde mir zum Beispiel als Zuhörer total gut gefallen, weil es gibt ernsthaft einer der wunderbarsten Zeitvertreibe für mich ist, mich mit normalen Menschen, also so nicht Nerd-Bereich,
Arbeitskollegen. Ich glaube, normale Menschen müssen wir, glaube ich, nicht definieren, das ist klar.
zu unterhalten, der mir erzählt von dem tollen Film, den er vor 3 Wochen gesehen hat und dessen Name ihm gerade nicht mehr einfällt.
Und der spielt ja Dings mit, oder?
Genau,
der auch in
dem anderen. Dann stelle ich so 2, 3 kleine Fragen. Ja, und meistens sind es eher so simple Fragen wie, um was ging es denn? Und dann wird so eine krude Geschichte erzählt und dann bekomme ich gleich so ein Gefühl, was es sein könnte und dann den richtigen Titel zu haben. Und jemand sagt, genau, das macht wirklich, das ist ein bisschen wie eine Quizshow im echten Leben, die dir einfach vor die Füße läuft. Das ist wirklich super, weil das passiert total oft.
Das ist eine sehr gute Idee. Vor allen Dingen, es gibt ja bei Podcasts so eine Tradition, die nennt sich Show Notes. Also man schreibt dann auf die Webseite, was man besprochen hat oder klärt eben solche Fragen auf. Und das Problem ist, man schaut da nie drauf. Also ich zumindest nicht, weil ich bestücke immer mein Handy, das ich halt als MP3-Player verwende mit Podcast, Podcast, Podcast. Und wenn einer zu Ende ist, dann wird der nächste angefangen. Aber ich habe dann im Normalfall nicht die Motivation, mir noch sämtliche Shownotes durchzulesen. Also wenn da irgendwie ein Thema war, das mich bewegt, dann recherchiere ich das halt selbst. Aber ich schaue nicht nach. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee. wegen Begemann, da treffen gerade zwei Sachen zusammen. Also ich wollte natürlich erstmal sagen, dass Bernd Begemann ein ganz wunderbarer Typ ist und ich habe ihn auch mal auf dem Festival getroffen und habe ihn eben gelobt für den Flimmerfreunde-Podcast, dass ich den so gerne höre und dass es mich aber halt immer ein bisschen stört, dass es sich nicht wirklich vorbereiten, was aber zum anderen dann dazu führt, dass ich so denke, wenn ich denen zuhöre, dann ist es so, als wenn ich mich jetzt halt mit Freunden unterhalten würde, wenn ich aus dem Kino rauskomme. Und da meinte er nur so, ja, und genau so ist es ja auch gedacht. Also insofern ist es schon okay. Das ist vielleicht auch nur die Schwelle, die man da übertreten muss, wenn man denkt, oh, man hört jetzt da was Aufgenommenes, also muss das auch eine gewisse Kompetenz haben.
Also ich möchte natürlich auch noch sagen, Begemann, größte Hochachtung und ich habe mir erst jetzt kürzlich den Mund fußlich diskutiert, als er die Verleihung des Preises der deutschen Popkultur, der zum ersten Mal veranstaltet wurde, in Berlin moderiert hat. Und ich fand das sehr erfrischend, weil wenig vorbereitet hatte, also ich würde es formulieren, er hat eine anarchische Note in diese Veranstaltung gebracht, die der Veranstaltung sehr gut getan hat. Ich habe allerdings auf der Aftershow-Party mit der einen oder anderen Mitglied aus der Musikindustrie gesprochen, die fanden die anarchische Note zu stark, würde ich mal sagen.
Was aber halt Begemann auch ausmacht.
Genau, also, deswegen, so ein verstörendes Element, wenn sie alle lieb haben, ist schon ganz gut. Und das Gute ist ja, Begemann hat ja einen Riesenkörper voller Liebe zu geben. Und das hält ihn aber nicht davon ab, klare Meinungen zu haben und manche Menschen halt nicht zu mögen. Und das finde ich sehr sympathisch, eigentlich sehr so auszustrahlen, so eine Liebe eigentlich und gleichzeitig aber halt dann auch zu sagen, nö, das ist scheiße, was du da machst. Und das war wirklich, Drangsal, der, wie ein bisschen so, wie sagt man im Englischen, sitze ich auf dem Zaun, weiß nicht so genau, gibt's Gutes an ihm, manchmal nicht so Gutes.
Erkläre ich gleich noch.
Und Drangsal hatte seinen Preis gewonnen, hat dann was mit dem Mikrofon genuschelt, was ich leider nicht verstanden habe, was aber offensichtlich ein Diss gegen Annen Mai Kandereit war und was natürlich einerseits alle ganz erschrocken im Publikum waren und Begemann einfach nur gesagt, ja, so ist das, junge Leute, hasst euch mehr, das ist gut, nur aus solchen Sachen entsteht auch wirklich Kunst und weiter moderiert hat, statt da jetzt hier einen Skandal zu machen oder was weiß ich, fand ich sehr gut. Ja, also Begemann war sicherlich das Beste am Popkulturpreis, der gute Ansätze hat, aber dann doch irgendwie erstaunlich konservativ in seiner Auszeichnungspraxis war. Aber gut, wir schweifen ab.
Ja, wobei, wir sind dann eigentlich wieder beim Listenthema, weil man kann natürlich auch bei Preisverleihungen immer sagen, wo ist der Sinn, Kunst irgendwie zu ranken. Also wir haben das ja immer bei den Oscar-Verleihungen jedes Jahr. Christian ist relativ großer Oscar-Fan. Ich bin mehr auf der Seite der Leute, die sagen, naja, das ist halt alles sehr USA-zentristisch, wofür es natürlich Gründe gibt. Aber auf der anderen Seite schaue ich mir auch zum Beispiel die als besten Film nominierten Filme zu 80% an und normalerweise fährt man da auch ganz gut damit. Das sind vielleicht nicht unbedingt die besten Filme des Jahres, aber das ist auch eher selten, dass da komplette Stinker dabei sind.
Ja, also ich denke, man muss, glaube ich, da auch ein bisschen verstehen, was für eine Art von Preis das nämlich was ist, über den man da spricht und wer den wie auszeichnet. Und ich finde, wenn man das mal grundsätzlich akzeptiert hat, wie Oscar funktioniert, dass da halt 600.000 Menschen aus so einer Filmindustrie, die dann auch nicht mehr die allerjüngsten sind, diese Preise nominieren und auszeichnen, dann sind es oft relativ schlüssige Gewinner. Die sind halt nicht unbedingt die Cutting-Edge-Indie-Filme und die dann auch nicht die ultra-blutigsten sind, wo es immer mal Ausnahmen gibt. No Country for Old Men von Coen Brothers zum Beispiel, überraschend. Aber eben auch das Gegenbeispiel, 1994, Forrest Gump gewinnt statt Pulp Fiction. Das ist so ein typisches Ding, wo man sagt, eigentlich muss da Pulp Fiction gewinnen, und aber einfach für seine Zeit zu wild war, muss man so sagen. Aber Forrest Gump ist auf der anderen Seite auch kein schlechter Film. Ist auch okay. Ist
ein absolut grottenschlechter Film mit einer sehr reaktionären Aussage.
Ja, die reaktionäre Aussage, die ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass das zuzugeben.
Aber handwerklich natürlich, also gerade zu der Zeit
herausragend. Also sehr geil.
Damals mochte ich den auch. 18, ja. Okay. Das war dann wirklich schon die Phase ganz kurz, bevor ich begonnen habe, Filmpodcasts zu hören, gab es so einen Filmblog, das heißt oder hieß, je nachdem, ob es es noch gibt, die 5 Filmfreunde. Und da hat jemand den Film eben mal so dekonstruiert. Also was eben letzten Endes drauf hinausläuft, wenn du blöd bist und dein Vaterland liebst, dann wirst du reich und berühmt. Und wenn du flippig bist, Drogen nimmst und nicht der Norm entsprichst, dann kriegst du AIDS und stirbst. Also,
wobei zumindest man ja wahrscheinlich sagen kann, dass er für die Geschichte der 70er, 80er Jahre der USA halt zumindest keine unfaire Betrachtungsweise ist. Also ich meine, das war schon auch, stimmt schon auch, dass eher hilft, um erfolgreich zu sein. Die Frage ist halt, ob ich das affirmativ mache und nicht. Aber Robert Zemeckis ist wahrscheinlich jetzt dann nicht der subversive Regisseur, wo man sagt, da ist jetzt noch eine zweite Metaebene drin, sondern es ist wahrscheinlich affirmativ gemeint gewesen. Aber gut, ja. Aber gleich nochmal auf Bret Easton Ellis zu kommen, der in seinem
ich erinnere mich gar nicht, dass wir mit ihm gesprochen haben.
Der in seinem Podcast gern sagt, dass heutzutage Ideologie die Ästhetik übertrumpfen würde im Filmleben. Und ich finde, das ist tatsächlich was man durchaus häufiger merkt, wenn man die Oscar-Diskussion sieht, Oscars for White letztes Jahr, und Hanna Pelacek vom Spiegel zum Beispiel mich auch immer wieder wahnsinnig macht, dass sie zum Beispiel Oscar aus der überhaupt nicht mehr auf einer Kunstebene betrachtet, sondern ausschließlich aus ideologischen Dingen. Und ich bin völlig dabei, dass man, wenn man die Abstimmenden besser proportionsmäßig besser verteilt, hätte man andere Ergebnisse. Wenn ich aber 600.000 alte weiße Männer habe, dann habe ich ja logischerweise auch Filme, die die wählen, die halt dazu passen. Also das ist irgendwie auch nicht so überraschend. Wenn Hanna Pelacek letztes Jahr Selma haben will und dieses Jahr Creed und so, dann muss man auch sagen, nur weil jetzt irgendwie hier das ein Film über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung war, Selma, ist es deswegen trotzdem nicht der beste Film des Jahres gewesen. Das ist einfach nicht. Und da hat Tarantino schon recht, wenn er sagt, it was a good TV-Movie. Und das war es auch. Es war halt ästhetisch nicht sonderlich entwirrt. Und da finde ich ja Bret Easton Ellis immer wieder beeindruckend, weil er halt hier sich auch nicht scheut, sagen wir mal, Positionen einzunehmen, die umstritten sind. Und wie sagt er so schön, Little Snowflakes und Social Media Warriors, dass man durchaus auch, dass Preise auch mal eben nicht dem kompletten Konsens entsprechen dürfen.
Das ist auch wirklich der beste Einstieg, wenn man vor der Entscheidung steht, möchte ich den Bret Easton Ellis Podcast hören oder nicht. Das ist dieser Rant über die Oscarverleihung 2016. Ich weiß leider nicht mehr, vor welchem Gespräch. War das mit Tarantino? Nee, es müsste neuer sein. Ja. Aber also das lohnt sich auf jeden Fall. Danach weiß man, ob man das will oder nicht. Bret Easton Ellis ist natürlich auch unglaublich, was er für Sätze und Aussagen live formuliert, ohne und ohne Stottern. Und also das ist wie gedruckt, das ist unglaublich also
der,
gut.
Der könnte schreiben, so gut ist der.
Der könnte schreiben, der sollte vielleicht mal versuchen, dass ich ein zweites Standbein aufzubauen. Ich wollte vorhin deswegen bin ich nochmal auf die Begemann-Geschichte abgedriftet. Ich habe mir hier nämlich notiert eine Rubrik Pop-Gossip, ob wir einbauen wollen. Die Beschreibung dazu ist, dass man entweder völlig haltlose Gerüchte einbaut oder dass wir uns gegenseitig die Aufgabe geben, dass jeder in jeder Sendung eine völlig erfundene Geschichte einbauen muss und der andere herausfinden, wann das der Fall ist.
Mit Pop-Gossip, wenn er dann mit echten Namen?
Ja, das ist eben die Frage. Ich meine, das ist immer schwierig. Also ich mag ja auch eine solche Geschichten, wie sie ich vorhin erzählt habe. Ja, ich habe den Begemann auch mal auf einem Festival getroffen, aber das war tatsächlich so. Das war das Woodburg in Hannover, wo Begemann auch Co-Veranstalter war. Und der lief dann eben nach seinem Auftritt durch die Menge und kam dann auf mich zu, weil ich ein Star Trek T-Shirt hatte und hat dann so sehr ungelenk versucht, den vulkanischen Gruß zu machen.
Er hat ja, naja, mit sich dann nie.
Und das habe ich dann halt genutzt, um diese Geschichte anzubringen. Also ich wollte vor allem das Lob anbringen, weil ich damals so komplett geflasht war von dieser neuen Geschichte-Podcast. Also für mich noch relativ neuen Geschichte-Podcast. Normalerweise gehe ich natürlich nicht mit Namen hausieren.
Das war jetzt das Märchen, das jetzt...
Genau. Ja, verdammt. Okay, in einem Newsletter, den ich abonniert habe, den ich an anderer Stelle vielleicht mal empfehle, gibt es immer wöchentlich eine Rubrik, da schreibt das so, what to read, what to see, what to dog. Also quasi, was sollte man lesen, was sollte man sich anschauen, welche Dokumentarfilme gibt es und so weiter. Mhm. Vielleicht können wir sowas auch einbauen.
Oh ja,
also was, cool, ja. Was man auf jeden Fall machen sollte, da das ja ein Podcast ist, dass man einfach selber immer einen oder mehrere Podcasts empfehlen.
Ja, also ja, aber gerne auch weiter gefasst, weil ich glaube, du hast tatsächlich die Podcast-Landschaft deutlich besser in der Breite im Blick, dass du wirklich auch viel empfehlen kannst. Aber ich gern auch, wenn man sagt, ja, zum Beispiel welcher Film oder welche Platte oder welche Serie, das auf jeden Fall, weil da kommt doch die endlich die Egozentrik und der Narzissmus zusammen, wenn der missionarische Eifer sich bahnbricht. Ja.
Genau. Und man kann auch immer in der Historie zurückgehen und sagen, hey, was empfiehlst du mir da? Das habe ich dir schon in Folge 12 von der ersten Staffel empfohlen. Womit wir gleich bei der nächsten Geschichte wären. Also ich würde gerne den Podcast, wie wir es als Serienliebhaber kennen, in Staffeln und Episoden aufteilen.
Also sind wir jetzt bei S01, E00?
Ja, würde ich sagen. Also mit den Specials ist es immer so eine Sache. Also manche machen da S0S oder sowas draus oder S00 und dann kommen hinten die Episodenfolgen, auch wenn die Specials zeitlich total verteilt sind.
Okay.
Also S00, E01 wäre das dann. Und wenn wir in 3 Jahren ein Special machen, wäre es S00, E02. Ja. Aber das finde ich immer ein bisschen verwirrend. Also ich würde es echt eher sehen als S00, E01.
Ja.
Oder?
Ja.
Oder S01, E00, so ist es. S01, E00,
okay. Ist es. D'accord.
Das ziehen wir bestimmt furchtbar konsequent durch, glaube ich. Genau. Und ich glaube, damit sind meine Notizen schon am Ende.
Wir müssten uns noch Jingles einspielen lassen.
Ja.
Vielleicht ich habe gerade noch eine markante. Und der sächsische Ian Curtis da vielleicht, was da draußen.
Also, ich glaube, das sollte man eher auf dem Sachsen-Curtis vertrauen, weil der Markant, der erklärt sich gern mal bereit, was zu liefern. Und man wartet dann gern mal ein paar Jahre.
Shoutouts zum Markant.
Und den Sachsen-Curtis.
Ja. Aber Sachsen-Curtis, ist er Sänger oder auch Multiinstrumentalist?
Nee, ist nur Sänger.
Nur Sänger. Dann wird es aber schwierig, weil sollen sie Jingles einsingen, oder?
Nee, aber er ist ja gleichzeitig ein Poet. Das finde ich übrigens auch lustig, dass das Wort Poet, ja. Also für Poet gibt es ja eigentlich die zwei Wörter im Deutschen, Poet und Dichter, die meiner Meinung nach auch nicht ganz deckungsgleich sind.
Der Unterschied ist für dich?
Ich glaube, der Poet ist eher der, der dann auch unterhalb des Turms der Geliebten die Gedichte vorträgt. Und der Dichter ist mehr der, der im Zimmer, wo die Decke tropft und so weiter, mit dem Federkiel in feinstem Sütterlin seine Verse aufs handgeschöpfte Pergament bringt. Aber vielleicht hätte ich mir das mal genauer überlegen sollen, bevor ich sowas reinwerfe.
Ich überlege gerade 24-Hour Party People.
Großartiger Film. What to Watch 24 Hour Party People. Das erste Bier ist gerade leer.
der ja über die Manchester Musikszene, über Tony Wilson geht, also Factory Records Gründer. Und die in England war ja die Werbekampagne für 24 Hour Party People waren Plakate, wo einmal Tony Wilson, also Factory Records Gründer drauf war, Sean Ryder von Happy Mondays und ich glaube Ian Curtis von Joy Division und immer nur ein Satz drunter stand und bei Ian Curtis stand drunter Poet, bei Sean Ryder stand Genius und bei Tony Wilson Wanker. Also wenn der Film nicht eh schon großartig, dann würde er noch besser machen.
Sehr gut. Ich habe mal aufgeschrieben, wir stellen uns am Anfang ewig vor, so mit gegenseitig Frage stellen oder so, aber ich glaube, das ist wirklich nicht nötig. Das Einzige, was ich gut finde, ist die Rubrik in der Intro, die es immer gibt, da fragen sie Leute in so einem Kurzfragebogen immer 3 Dinge, die jeder mag, du aber überhaupt nicht. Und umgekehrt 3 Dinge, die niemand mag, du aber schon. Aber jetzt gerade auf der Fahrt hierher habe ich darüber nachgedacht und so spontan ist mir da außer Forrest Gump nichts eingefallen. Weil bei Musik gibt es das ja nicht wirklich. Na gut, bei dir wäre es, du könntest vielleicht sagen Radiohead. Mag jeder, aber du nicht.
Ja, und bei natürlich jetzt.
Ja, aber Lügen, du siehst aber, natürlich ja, trotzdem die ja, Godlike ja, Größe.
Genau, aber zumindest steht ja außer Zweifel, dass das letzte gute Radiohead-Album 15 Jahre her ist. Also.
Ich dachte mal, okay, Computer ist für den Volksmund. Das,
nee, ich weiß Amnesiac, nee, 2002 war Amnesiac, oder?
Ja.
Sorry, 14 Jahre. Amnesiac finde ich eigentlich das letzte richtig gute. Finde ich sogar besser als Kid
A. Das könnte doch 2001 sein und Kid A 2000.
Und sowas, ja. Also,
wann das gute war aber nicht.
und ja, aber wenn ich mir jetzt also überlege, ich bin ja nicht mal so ein riesen okay Computer. Also das ist ohne Zweifel ein gutes Album. Und da ist Karma Police, Paranoid Android, No Surprises, Exit Music. Also sind wir locker, die Hälfte der Songs sind absolut großartig. Aber so diesen bestes Album aller Zeiten ever jemals gemacht, dass das zumindest mal zwischendurch hatte, das hat sich mir nie so in der Tiefe erschlossen. Und Radiohead ist natürlich auch ein interessantes Thema, weil das ist schon was, wo ich immer wieder perplex bin, wie das eigentlich funktioniert hat, weil das wiederum, was ich natürlich gut finde, dass eine Band, die ganz offensichtlich eigentlich eine komplette Nischenband sein müsste, ausgerechnet mit OK Computer, einem sehr, sehr sperrigen Album mit diesen Hits.
Zu der Zeit,
also,
ja.
Die Hits sind da, aber andererseits, der Rest ist total sperrig, aber eben nicht als diese Hitband festgeblieben ist, also nicht einfach nur, hey, Karma Police und No Surprises, finde ich geil, aber ja, komisch, was der Rest ist. Also nicht dieses Schicksal des Polarkreis 18, sondern dass die wirklich dann auch auf Albumlänge und mit allen Alben halt immer auf diesem maximalen Level geblieben sind und halt auch kommerziell, zumindest jetzt vielleicht bis so die letzten zwei, halt auch kommerziell einfach immer abgeräumt haben.
Ja, und vor allem auch immer noch als Albumband wahrgenommen werden, trotz allem. Also klar gibt's Hits, wenn man so will, aber eigentlich funktioniert Radiohead vor allem im Albumkontext, würde ich sagen. Also ich denke, das ist eine Band, wo ich immer nicht einen Song auf ein Mixtape draufschmeiße, sondern wo ich das ganze Album mir anhöre.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr als früher. Ja. Ich meine, so auf der Band und auf der okay, Computer waren ja eigentlich eher Hits und ja, weniger Hittiges, aber jetzt ist eigentlich fast alles immer nur Album-Kontext.
Ja. Wobei man sagen muss, Hits ist da auch relativ, ja, weil solche Songs wie Paranoid, ja, Android mit 6,5 Minuten, ja, glaube ich, war natürlich für eine Single zu der Zeit auch schon, ja, minimal extravagant.
Aber jetzt ist mir noch was eingefallen für die andere Seite, also ja, Sache, die ich mag, die außerhalb der normalen Menschen und scheinbar auch unverständnisdürfend. Das ist mir gestern nämlich aufgefallen, weil der Zündfunk, den ich eigentlich sehr schätze und den ich eigentlich auch immer als sehr offen wahrgenommen habe, in den völligen unbegründeten Pop-Hass verfallen ist und Lady Gaga-Song gespielt hat und dann auf der Facebook-Seite gepostet hat, wenn jetzt 10 Leute schuldig sagen, dann okay, ich appreciate sozusagen diesen Terror von Schirach Seitenhieb, den finde ich schon gut, aber zu sagen, dass Lady Gaga nur über ihre Person und ihre Extravaganz und über ihre Queerness und sowas funktioniert und die Musik gar nicht, finde ich völlig absurd, weil ich finde tatsächlich, Bad Romance ist ein Jahrzehntsong, was Pop-Songs angeht. Und zu dem Album, wenn man, also ein Album des Bad Romance, Paparazzi und
Pokerface,
hat, also würde ich tatsächlich jetzt einfach kein Pop-Album so letzten, also wirklich richtiges Pop-Album der letzten 10 Jahre, dass solche richtigen geilen Songs, die auch trotzdem eben nicht dieses Schema F einfach nur haben, weil die sind schon, ja, irgendwo komisch. Ich meine, dieses Bad Romance ist ja doch mit diesem, der Refrain ist oder absurd, dieses ra 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 ra.
Sind wir wieder bei Dada-Ismus.
Ja, genau, also das ist doch was, da zu sagen, dass Lady Gaga musikalisch das überhaupt nicht transportiert, was sie sozusagen als Person darstellt. Das fand ich jetzt beim Zündfunk zum Beispiel enttäuschend, hätte ich nicht erwartet. Und das wäre aber was, wo ich weiß, dass wir uns so, glaube ich, wahrscheinlich nicht so einig sind. Also du, glaube ich, mit Lady Gaga jetzt gar nichts anfangen kannst.
Ja, aber das ist ähnlich. Also wenn ich jetzt so eine Entscheidung treffen müsste, Beyoncé, Rihanna oder Lady Gaga, dann sehe ich schon, dass bei Lady Gaga da die größte Substanz da ist. Aber es wirkt halt immer verdächtig, in Anführungszeichen, also aus dieser Nerd-Ecke, wenn jemand auf so ein Massenpublikum zielt. Und das macht Lady Gaga unzweifelhaft. Wenn man es jetzt mit einer anderen großen Künstlerin, MIA, vergleicht, die würde ich sagen, die geht trotzdem eher noch in die Nische und macht dann halt solche Ansagen wie, ja, das ist jetzt mein letztes Album und danach kommt nichts mehr.
Ja, muss man aber auch mal sagen, ich glaube, wenn man das jetzt kommerziell mal ineinander stellen würde, wäre vielleicht Paper Planes ein Hit, der ernsthaft, ja, sagen wir mal, die, wenn du hier auf die Straße gehst, von Gut Kostenhof, kannst du vielleicht tatsächlich noch Leute treffen, die tatsächlich andere Musik hören, aber wenn du halt in der Innenstadt auf die Straße gehst, glaube ich, wird es bei Paper Planes wahrscheinlich der einzige MIA-Song, den überhaupt irgendjemand kennt. Bei Lady Gaga sind schon mehr. Ich muss aber bei Lady Gaga sagen, dass eigentlich diese sehr positive Einstellung hauptsächlich von dem ersten Album herstammt. Ich habe die Sachen danach, also vor allem dieses, wo es dann so eine Hardrock-Ästhetik im Aussehen hatte, auch nicht mehr verstanden und habe auch nicht so richtig mehr bei mir funktioniert. Aber das wäre ja ein schönes Beispiel. Radiohead, glaube ich, finde ich weniger gut als die meisten aus meiner Peer Group, während ich Lady Gaga eher die Fahne hochhalte, als das viele vielleicht vorher sagen würden, ist Quatsch.
Aber hoffentlich nicht die Reihen festgeschlossen. ja, bei Radiohead hat mich sehr überrascht, wie die bei dem Lollapalooza Festival aufgenommen wurden. Also ich habe das Festival nur im Internet verfolgt. Ich habe das ganze Festival nur im Internet verfolgt und habe anderthalb Tage lang wirklich nur sämtlichen höheren Mächten gedankt, dass ich nicht vor Ort sein musste, weil da wirklich nur schreckliche Berichte über schreckliche Menschen mit schrecklichen Frisuren und schrecklichen Klamotten zu schrecklichen Bands zu sehen waren. Und dann kam dieser Radiohead-Auftritt, den es auch bei Arte als Stream gab. Und den habe ich mal, glaube ich, zweimal hintereinander angeguckt. Es war ein absolut fantastisches Konzert von der Songauswahl her. Aber vor allen Dingen war da auch eine unglaubliche Masse vor der Bühne gestanden, die nicht nur gegafft haben oder halt da waren, weil man eben dort ist, sondern wo mitgesungen wurde, wo Songs sofort erkannt wurden nach zwei, drei Takten. Und das fand ich schon erstaunlich. Also es spricht auch wieder davon, was du sagst. Ne? Es ist eigentlich eine Band, die so nicht funktionieren dürfte. Ich habe mir vorhin beim Herfahren so überlegt, so moderne, große Bands, die eigentlich aus dem Indie-Rock-Sektor kommen. Bon Iver, Fleet Foxes, Foals, das sind alles Bands, da könnte ich keinen einzigen Songtitel nennen. Und ich würde sie wahrscheinlich auch nicht erkennen. Arcade Fire geht gerade noch so, weil ich da keinen Zugang mehr finde. Und deswegen, also wenn ich dann von mir auf die Allgemeinheit schließe, was sowieso immer sehr grenzwertig ist, dann sollte das bei Radiohead auch so sein, aber ist auch immer nicht so.
Ich kann mich noch erinnern, Radiohead Headliner bei Rock im Park, wann war das? 2003? Also war auf jeden Fall nach der Kid A Amnesiac Zeit oder in dieser Kid A Amnesiac Zeit. 2004?
Also 2003 habe ich sie als Headliner gesehen bei Hurricane, wenn das da dasselbe Jahr war. Das war die Held. Das war die, doch, da war ich. Also nee, nicht bei Rock im Park, in dem Jahr wahrscheinlich nicht, aber das wäre die Hail to the Thief Tour gewesen. Also könnte schon sein.
Nee, ich würde sagen, das war noch eher. Also weil das, bin mir sicher, dass Hail to the Thief noch nicht draußen war.
Okay.
Es war eher so wirklich Audio Tech, Everything in its right place.
Also die Kid A Amnesiac Phase.
Ja,
könnte man nachschauen, das wäre zum Beispiel so ein Fall.
Kommt als Auflösung am Schluss. Und ich kann mich noch erinnern, dass das mich echt, also das war wirklich ein fantastisches Konzert, kann man nicht anders sagen. Ich war total begeistert, vor allem was Johnny Greenwood gemacht hat auf der Bühne und auch wie die gerade in diesen Kid A Amnesiac Songs die Stimme von Tom York live geloopt haben, genau, verändert haben, ist heute gar nicht mehr so außergewöhnlich, was James Blake und was ich alle machen, aber damals war das schon was, also für mich zumindest was Neues und vor allem auf diese großen Bühne. War aber, und das obwohl ich so gehört habe, Pop-Gossip, dass Radiohead tatsächlich damals 1 Million Euro für diesen Auftritt bekommen haben. Also natürlich zwei wahrscheinlich, also mit Rock am Park, Rock am Ring. Was eine absurd hohe Summe ja ist, wenn man das mal überlegt. Aber das Stadion, wo damals Rock am Park noch war, Nürnberg, war maximal zur Hälfte voll, also waren 20.000 vielleicht statt 40 oder wie viel da reinpassen bei
Rock am Park. Weil auf der zweiten Bühne gerade die Toten Hosen gegen Korn gespielt haben.
Ich weiß tatsächlich nicht, was auf der anderen Bühne war, aber es war, glaube ich, wahrscheinlich waren es tatsächlich so Sachen wie Korn oder so, ja. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass Limp Bizkit dasselbe Jahr gespielt haben.
Ja, ja, ich glaube, Korn war dann nicht, weil 2003 war das einzige Jahr in den letzten 15 Jahren, wo Korn nicht gespielt hat. Das zählt nicht als Popkultur. Ja, wir sind auf Radiohead gekommen, das ist eine gute Frage.
Du hast gesagt, sagen die, die ich nicht wage, aber die andere.
Ah ja, richtig.
Aber was wärst du bei dir andersrum?
Da muss ich drüber nachdenken, kann ich bei der nächsten Sendung sagen. Also eigentlich ist das ein Thema, wo ich immer irgendeine Antwort drauf finde, aber gerade, vielleicht Gin Tonic würde ich sagen. Aber das stimmt auch nicht, weil ich gern mal einen Gin Tonic zwischendurch trinke. Aber für mich ist es halt, ist es nicht dieses Hype-Getränk und war es auch nie.
Das ist aber auch ein großes Problem mit Gin Tonic. Ich bin ja tatsächlich durch das ganze Anglophile, das bei mir so angelegt ist, irgendwie auf Gin mehr oder weniger einfach nur aus dieser England-Verbindung gekommen und dann tatsächlich auch Albion von Baby Shambles 2004, würde ich sagen. Wobei die erste Demo-Version ist ja von 2001, aber lasst uns nicht rein. 2002, glaube ich. Da gibt es diesen schönen Satz, Gin in Teacups and Leaves on the Lawn. Und,
ich glaube mich aber zu erinnern, dass in den 90er Jahren schon mal eine andere größere britische Band Gin und Tonic
besucht hat. Das mit diesen Brüdern.
Genau.
Atomic, glaube ich. Ja, genau. Shoutouts zu Atomic. Marshall Broth. Und stimmt, Oasis auch mit Gin und Tonic. Und daher kommt das eigentlich bei mir. Und ich finde es tatsächlich zwischendurch ein bisschen komisch, weil einerseits finde ich total super, dass du in eine normale Bar reingehen kannst und halt eine normale und du kannst einen guten Gin Tonic, ohne dass du irgendwie den Fusel trinken musst, den halt der seit 8 Jahren niemand mehr aus einer Gale geholt hat. Also das ist schon echt das Positive. Andererseits ist es halt gleich mit dem Craft Beer. Auf der einen Seite freut man sich ja, wenn man eben nicht den Quatsch immer die ganze Zeit trinken muss. Andererseits ist natürlich der prätentiöse Schwachsinn, der einhergeht, was einen schon wieder stark abstößt, das Ganze zu trinken. Also, und deshalb mit Gin Tonic ist das gerade so einer harten Grenze. Also Martin Bromhorn kennst du ja auch.
Ja.
Shoutout zu Martin. der hatte länger erzählt, wir könnten ja mal zu ihm kommen und mal so Gin-Tasting machen. Und man denkt halt normalerweise, hat er 5 oder 6
Flaschen Gin. Da hat er dann eine angebrannte Flasche Gordons nehmen.
Er hat natürlich wieder alles ins Gegenteil betreiben müssen und hat tatsächlich 28 verschiedene Gin-Flaschen daheim. Es war ein, was soll ich so sagen, ein desaströser Abend, den wir beide dann mal kannten und die Anja da hatten, weil wir haben tatsächlich alle durchprobiert. Das ist natürlich dann schon gut und macht auch Spaß, aber er ist halt auch unprätentiös dabei. Aber dieses, wenn das in dieses Weinsommelier-Hafte ja. geht, kriegt man halt einfach einen Hals. Also das ist halt das Schlimme an dieser ganzen Sache.
Also jeder, der mich kennt, der kennt den Ranch und der jetzt folgt, aber Craft Beer ist da wirklich das beste Beispiel. Ich sage mal, Craft Beer, die Zielgruppe für Craft Beer, das sind nicht die professionellen Biertrinker. Das sind keine Leute, die zum Spaß Bier trinken, die Spaß am Bier haben, sondern das ist eigentlich die Weintrinker.
Ja, völlig klar, weil ich meine, wenn du für einen normalen Freitagabend irgendwie 90 Euro für 15 Bier, wer kann sich das leisten als normaler Trinker?
Genau, ja. Also wir sind ja zum Glück dem Segment lange entwachsen und könnten das natürlich, aber wieso sollte man das? Also ich sage immer, wenn ich in Bayreuther Hell auch auf der Karte stehen habe, dann brauche ich halt kein australisches Lager, das da 14,90 Euro kostet.
Ich habe auch die Theorie, also ich wohne in Berlin und in Nürnberg und in Berlin.
Und es fehlt noch ein Ort. Weil die die alte Max-Gold-Theorie ist, glaube ich, irgendeine Weltstadt. Dann so eine mittelgroße Stadt mit so einem prätentiösen Anspruch und dann irgendwas völlig Absurdes. Also so wie Castrop-Rauxel oder Heidenwinkel oder so. Das sind immer drei. Aber ich wollte nicht mehr.
Und wenn man sieht, in Berlin, wenig überraschend, funktioniert Craft Beer natürlich. Während das in Nürnberg, würde ich mal sagen, eher nicht so funktioniert. Und ich glaube, das liegt aber halt auch dran. Berlin hat halt auch eine scheiß Bierkultur. Ich meine, du hast Berliner Pilsner, Berliner Kindl, du hast Berliner und Schultheiß, genau, das hast du noch. Schultheiß ist vom Fass ganz gut. Aber ansonsten ist halt auch, wir haben halt auch nichts.
Wir hatten ja nichts.
Gerade nach Krieg und dann mit Teilung, wir hatten es auch nicht leicht da oben. Und wenn du hier in Nürnberg, wenn du da einem normalen Menschen sagst, so, ich habe hier ein Bier, das ist so eine, aus einer ganz kleinen Brauerei. Die machen das auch selber und die bauen ihre Sachen selber an. Und der hat jetzt sogar so eine eigene, so ein Gastropub dazu gemacht. Da kannst du sogar was essen und echt total super. Und das 03er, das kostet auch nur 7,80 Euro. Dann hast du schon mal, bevor du 80 ausgesprochen hast, schon links und rechts eine hängen, weil da kann ich aber auch nach Mörndorf oder wo immer die
Breitenlesau, genau, irgendwo in die Fränkische Schweiz, wo ich auch 27 zahle, allerdings kriege ich dafür 3 Biere und ein paar Bratwürste.
Ja, genau. Oder halt Schäuferler oder Bier. Genau. Also deswegen glaube ich, ist das Prinzip Kraftbier, außer bei prätentiösen Arschlöchern auch in Nürnberg einfach. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier funktioniert.
Also in Bayreuth funktioniert es ganz gut. Da hat eine traditionelle Brauerei jetzt ein neues, sehr posches Restaurant eröffnet, wo Craftbiere verkauft werden, aber eben auch Biere aus der Fränkischen Schweiz. Mhm. Und das finde ich ist ein bisschen so best of both worlds. Mhm. Weil da gehe ich rein und die ganzen Trottel, die halt nicht gern trinken, die trinken dann 2-3 Craftbiere und ich trinke halt ein Bayreuther Hell oder was aus der Fränkischen Schweiz oder sowas und das ist dann auch ein guter Abend. Mhm. Wie sind wir denn jetzt auf die... Achso, wir sind das immer noch bei der Kategorie.
Du musst jetzt auch sagen, was du magst, was die anderen nicht mögen.
Was ich mag, was die anderen nicht mögen, da wäre jetzt natürlich Radiohead die einfache Lösung. Vielleicht, naja, bei Musik gibt es irgendein Album, das niemand mag und ich schon, von irgendeiner Band. Nee. Bücher, genau dasselbe. Es gibt bestimmt irgendwas.
Naja, du bist ein... Das kennt jetzt natürlich auch auf die Weite an, wie man sieht. Aber ich glaube, du bist ein größerer Stück Rabatte-Fan, als das so in unserer Peer-Group eigentlich noch akzeptiert ist.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass Solo-Album und Live-Album für lange Zeit die herausragenden Werke waren. Dann ging es ein bisschen so auf und ab, mit teilweise sehr großen Tiefpunkten. Also dieses Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft. Also es gab irgend so ein Buch, wo nur Google-Suchergebnisse drin waren, 40 oder 50 Seiten lang. Aber mit dem letzten Werk, jetzt mit Panic Hats, da hat er sich ein bisschen rausgeholt aus der Tiefe. Also das ist echt ein gutes Buch. Mhm. Und das surft auch sehr auf der Pop-Gossip-Welle. Also er schreibt das ja in diesem Chateau Marmont in Los Angeles, diesem bekannten Hotel. Und da trifft er dann halt auch mal zwischendurch so Personen wie Thomas Gottschalk oder Bret Easton Ellis mehrfach. Und da weiß man auch immer nicht so ganz genau, wie viel Wahrheit da jetzt drin steht. Mhm. Ansonsten ist es aber halt eine sehr offene und sehr echte Beichte seiner ganzen Drogen- und Bulimie-Geschichte. Also das war wieder ein gutes Buch, finde ich. Ja, aber ansonsten, der ist jetzt keine Gottheit für mich. Der ist jetzt nicht mein Lieblingsautor. Aber wenn man jetzt sieht, Solo-Album sind jetzt 20 Jahre, denke ich, oder? 96? Mhm. 96, ja, vielleicht 97.
97, weil Bienau ist schon erwähnt, von daher muss es eigentlich 97 gewesen sein. Ja.
Und er ja damals 21 Jahre alt. Mhm. Also, ja, das ist natürlich schon eine Leistung. Und klar, aus heutiger Sicht, wenn man das liest, dann ist das natürlich schon eher die, naja, das hätte ich auch schreiben können, Geschichte. Aber damals, allein solche Sachen wie ja, also da ging es ja um die Amica, die, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, die Zeitschrift, die immer diese Reihe...
Die heißt Amica.
Amica.
Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich ja falsch.
Ich habe jetzt wahrscheinlich Amiga, den Computer, gemeint. Also die Amica gab es damals noch, die diese Rubrik hatte, oder die, ich glaube, das war nicht nur eine Rubrik, das war ein extra Heft, das mit drin lag. 95 Singles zum Verlieben oder sowas ähnliches. Und er lässt das sich ewig lang drüber aus und sagt dann, und hier kommen jetzt meine Singles zum Verlieben. Und dann listet er, glaube ich, sämtliche Oasis-Singles, die bis dahin draußen waren. Oder auch, dass die einzelnen Kapitel nach Oasis-Songs benannt waren. Das waren halt, also im deutschen Bereich, wenn man jetzt nicht ganz, ganz tief drin war und so Fauser und wie diese ganzen Geheimtipps heißen, gekannt hat, dann war das schon wirklich was Neues und was Revolutionäres.
Ja,
und halt für mich da, zu dem Zeitpunkt so, oh, da ist jemand, der ist jünger als ich, der ist 5, 6, 7 Jahre jünger als ich und haut sowas schnell mal raus.
Ich glaube, der Unterschied halt zu den anderen Popkultur, also Popliteratur, also vor allem in den 80er Jahren Popliteratur, denke ich, dass Stuckrabarre viel weniger, schlimmes Wort, verkopft war. Also das ist, Faust hat ja auch nicht verkopft, aber also, ich glaube, dieses im besten Sinne Teenager-Schreibe, Adolescenten-Schreibe, hat er, das war tatsächlich doch irgendwas, was er so auf die Landkarte in Deutschland gebracht hat. Mhm. Weil ich fand auch nie so wirklich, dass man ihn mit Christian Kracht in einen Topf werfen kann, weil Kracht schon immer irgendwo literarisch, glaube ich, viel mehr. Also ich glaube, wenn man sich in Literatur so gut auskennen würde, wie wir uns im Pop auskennen würden, würden wahrscheinlich bei Kracht ganz viele Werferweise Thomas Mann oder was weiß ich was rauslesen können, die, glaube ich, bei Stuckerparty einfach nicht da sind, sondern bei Stuckerparty ist es halt wirklich hauptsächlich Musik. Und das war dann für mich, mein Wahrheit, dieses Aufwachsen. Und da muss man noch sagen, wir hatten ja früher nichts, und vor allem kein Internet. Oder kaum. 96 war halt gerade so angefangen, wahrscheinlich, dass man das hatte. Und damals war man ja echt auch ein bisschen so, wenn man Nischenmusik gehört hat, wenn man jetzt mal Britpop als Nischenmusik, aber gut, war es in Deutschland, war es tatsächlich, also 94, 95, hat man sich schon ein bisschen allein gefühlt. Ich kann mich erinnern, an meiner Schule, ganz genau, also nicht in einer Klasse, sondern an meiner Schule gab es einen, der ungefähr so eine Musik gehört hat wie ich, sonst niemand. Und dann auf einmal halt einen Roman zu lesen, der Oasis und Blur und Pulp abfeiert und dann auch Pet Shop Boys geil findet und die Kapitel eben nach Oasis-Songs benannt, ist jetzt halt dann auch was anderes, weil 95 oder was, 96 war Oasis in Deutschland auch immer noch irgendwo die komischen Engländer. Aber die kannte man vielleicht dann, wir haben ja Don't Look Back in Anger, 96 Abschlusslied vom ZDF immer war, auch bei den Übertragungen von der EM, aber darüber hinaus war das nicht im Mainstream. Ja. Meine, heutzutage ist halt Oasis ein Begriff einfach. Und ich glaube, deswegen hatte das damals so für uns so eine Wirkung auch, so ein bisschen dieses du bist nicht allein Ding.
Ja, und das war natürlich auch was Neues, dass ein Buch rauskommt, das vom ganzen Bezug her komplett im Jetzt war und nicht 5 oder 10 Jahre vorher. Das ist ja heutzutage auch ganz normal. Ne? Du kaufst ein Buch und da steht dann halt, was ich vorhin gesagt habe, Bon Iver oder Fleet Foxes oder sowas steht da drin. Das war zu der Zeit, würde ich sagen, undenkbar, zumindest in so einem Buch, das tatsächlich in Mainstream reingeht. Ja. Und das war ja so.
Ja.
Und wie du schon sagst, es war wirklich diese unbedarfte Schreibweise von dem Jugendlichen oder Teenie oder Pop-Fan. Wenn man den Kracht unbedingt in die Pop-Literaten-Ecke mit reinpacken muss, dann war er ja doch eher so oldschool. Also Faserland ist ja eigentlich ein sehr depressives Buch.
Ja.
Also es ist lustig natürlich, aber eher aus seiner Tragik heraus. Ja. Und das ist eben so eher dieser Fauser oder Thomas Bernhard oder sonst was Ansatz, so, ja, alles scheiße und das ist schlecht und das kapieren die Leute nicht. Und Stuttgart Barre war halt mehr, oh, Oasis, Wahnsinn, Superband, Pet Shop Boys, Superband und jetzt gehen wir aufs Konzert und dann gehen wir noch saufen und dann kaufen wir ein Huhn und dann lassen wir das Huhn im Taxi. Also das war schon eine gute Sache. Ja, jetzt sind wir schon fast durch mit unserem Konzept. Ich wollte eigentlich noch den City of Pop Plan mit ins Spiel bringen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir beide mal Bürgermeister der City of Pop waren.
Stimmt, ja.
Das ist auch noch so was, was uns eint und was halt auch nochmal so einen ganz guten Blick von innen und von außen auf das ganze Popkultur- und Nerdwissen.
Ja.
Also ich bin ja momentan sogar noch der amtierende Jahresbürgermeister in der City of Pop von 2015. Der City of Pop ist ein monatliches Radioquiz bei Bayern 2 Zündfunk, also dem Jugendkanal von Bayern 2, vom Bayerischen Rundfunk. Und das Quiz sieht halt so aus, dass es da mehrere Runden gibt, also so eine Art Pop-Dings da, wo kleine Kinder ein Lied oder einen Künstler beschreiben, den man raten muss. Das gibt einen Multiple-Choice-Test, glaube ich. Ganz am Anfang gibt es eine Runde, wo du eine Coverversion erraten musst. Und dann gibt es noch so verfremdete Songs. Also da gibt es so verschiedene Disziplinen und wenn man dann eben 5 Mitstreiter sonst, glaube ich, ausschaltet, dann ist man eben am Ende City of Pop Bürgermeister. Das habe ich letztes Jahr, also 2015 im Juni geschafft und der Christian schon ein paar Jahre vorher.
Ja, und ich habe damals noch als Lohn meine Mühen einfach die abgelegten Promo-CDs vom Zündfunk als Paket zugeschickt bekommen, während Motor eine ganze Stunde Bayern 2 gestalten durfte.
Ja, das war auch wirklich das Highlight. Also das war einer meiner schönsten Erlebnisse. Diese Radiosendung zusammenzustellen, hat auch viel Lob gekriegt, also das war einfach eine wunderbare Sache. ich bin dann auch noch Jahresbürgermeister eben geworden. Also ganz am Ende haben dann eben alle Monatsbürgermeister gegeneinander gespielt und das habe ich auch gewonnen. Und der Witz ist, dass mich dadurch halt jeder für einen absoluten Pop-Experten hält. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn da ein Lied von Bayroad gekommen wäre, was nicht Santa Fe ist, oder von Bon Iver, ich hätte da überhaupt keine Chance gehabt. Oder wenn ein Rolling Stones Song gekommen wäre, jetzt nicht Sympathy for the Devil oder Painted Black oder sowas gewesen wäre, sondern es kamen halt wirklich genau so die Themengebiete, die auch meine sind, es kamen die Songs, die ich kenne, weil der Zündfunk einfach ein ganz bestimmtes Spartenprogramm bedient und auch wenn ich den Zündfunk nicht regelmäßig höre, ich auf einer ähnlichen Wellenlänge bin. Und das, also ich komme mir da manchmal ein bisschen wie so ein Hochstapler vor, dass ich das so deutlich auch gewinnen konnte. Aber das war eben, weil da quasi genau die Nische von der Nische von der Sparte getroffen wurde, wo ich eben auch drin bin. Kannst du das nachvollziehen oder wirkt das jetzt so wie Understatement, dass es so wirklich ernst gemeint ist?
Naja, also ich denke, eine Mischung daraus. Also ich glaube tatsächlich, dass der Zündfunk relativ zugeschnitten dann, also ich glaube auch generell, das ist halt auch relativ nah wahrscheinlich an dem dran, was du hörst. Und ich weiß nicht, was genau die Fragen waren. Aber
also ich habe ein Beispiel schon, dann.
War da nicht was im Nightshade?
Genau, das hätte ich jetzt gebracht. Also es gab eine Runde, wo verfremdete Songs erraten werden musste. Und verfremdet hieß in dem Fall, die waren extrem langsam gedreht. Und am Anfang von der Runde wurde einmal das Genre bekannt gegeben und es ging eben los, dass der Moderator sagte, okay, und jetzt kommt was aus dem Industrial-Bereich und dann rattert es eben bei mir und ich denke, Industrial, was soll da jetzt kommen? Und ich denke dann nicht mal an die einstürzenden Neubauten, sondern was man eben so landläufig mit Industrial verbindet ist, oder die Allgemeinheit mit Industrial ist für mich immer Nine Inch Nails. Und dann war es halt auch die Frage, also es ist ja trotz allem so, da kommen dann keine B-Seiten dran oder ein Secret Track oder sowas. Naja, was lief denn, also sind wir wieder vor 20 Jahren in der Indie-Disco und es war eben Closer. Und Closer fängt ja mit so einem ganz prägnanten Sound an und der kam halt und ich habe das erraten und die waren dann völlig aus dem Häuschen, wie man nach zwei Tönen den Song erraten kann. Für mich war das aber völlig naheliegend. Ja. Also wirklich arrogant gewesen wäre, sofort Stopp zu sagen und den Song zu nennen, noch bevor ein Sound gekommen ist.
Aber ich glaube natürlich andererseits, dass jetzt, gut, man weiß jetzt nicht, die anderen Mitstreiter, würden sich jetzt auch keine Leute melden, die jetzt, ich meine, das sind schon verschiedene Selbstselektionskriterien. Erstens, du musst Zündfunk hören, zweitens, du musst sagen, hey, ich mache dabei den Quiz mit. Also das heißt, da es werden jetzt auch keine völlig musikunwissenden sein, aber ich denke, so im Durchschnitt beschäftigen wir uns halt dann wahrscheinlich doch mehr als die normalen damit und dann hast du wahrscheinlich einfach so ein Background-Wissen, das halt irgendwo da ist, ohne dass du das gar nicht bewusst irgendwie so hast. Aber ganz interessant, ich habe hier Cinecittà, größtes Kino hier, die haben einmal im Monat so einen Filmquiz.
Oh, das habe ich gelesen, ja.
Und da habe ich jetzt zweimal mitgemacht. Und es ist so eine Gruppe zu viert. Und das ist auch echt interessant. Beim ersten Mal im Stechen verloren, also 20 Teams waren das, also 80 Leute im Endeffekt. Und wir haben dann praktisch die meisten Punkte gehabt mit einem anderen Team und haben im Stechen dann verloren. Und dieses Mal sind wir Vierter oder Fünfter geworden. Aber tatsächlich genau aus einem einzigen Grund, es gibt nämlich eine vorher angekündigte sozusagen Sonderrunde, wo man vorher weiß, was es ist. Und das war das mal die neue X-Men-Trilogie. Oh. Und ich habe zwar den letzten, ich habe alle drei gesehen, aber halt jetzt den letzten in dem Jahr, aber die anderen halt irgendwann mal. Mhm. Und da kam, also kein Scherz, kam wirklich die Frage, welche Tätowierung Magneto ist er. Ist er. Ja genau, Magneto halt der Gegner von Xavier oder Ding. Welche Tätowierung der da hat, also irgendwie eine siebenstellige Nummer und nicht mit ABCD, sondern du sollst es wissen.
Und ist sieben mal groß oder
ist. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir die mal gesehen haben, aber es gibt irgendwie so eine Szene in Auschwitz, auch sehr gute Idee für Superheldenfilm. Aber jedenfalls, in der Runde haben wir halt 5 von 10 Punkten geholt. Und es waren 4 Teams dabei, die 10 von 10 Punkten hatten. Das heißt, die haben abgesehen von den anderen absurden Fragen, wussten die scheiß 6- oder 7-stellige Tätowierung, die wir einmal in dem Film sieht. Und ich sag, okay, das ist halt irgendwo dann auch nicht Allgemeinwissen. Das ist entweder sklavisch gelernt oder das waren halt einfach solche totalen X-Men-Freaks, die wahrscheinlich ja X-Men waren, aber halt durch Gestaltwandler aussahen wie normale Menschen.
Aber also, die Zahl hat ja auch nicht irgendwie eine höhere...
Nee, gar nicht. Also ich dachte mir, okay, woher soll man sowas wissen?
Ich meine, wenn ich eine fünfstellige Zahl bräuchte jetzt, dann würde ich sowas wie 32, 16, 8 aus Skandal im Sperrbezirk oder sowas verwenden. Ne? Oder
nee, also für mich hat es keinen Kontext gegeben. Und ja, deswegen hat er halt der Vierte oder Fünfte geworden, aber war ohne das wären wir tatsächlich mit dem Sieger punktgleich gewesen, wieder in Steffen. Okay. Und da war ganz interessant zu sehen, also ich denke schon, dass ich viel Film schaue und deswegen auch viel weiß, so an so Fragen, aber ich merke auch wieder, das sind halt trotzdem so Ausschnitte. Ich merke immer, ich bin in der Gruppe der, wenn es halt immer in Richtung Arthouse geht, wenn es so ein bisschen Filmstory geht, bin ich relativ gut. Aber dafür, zum Beispiel, der spielt dann immer so Soundtrack-Sachen vor, oder wirklich Score. Also nicht Songs, sondern Score. Da hätte ich in jeder Runde einfach 0 Punkte, weil ja, das ist halt für mich Hintergrundmusik.
Und vor allen Dingen muss man sagen, heute ist das Score ja auch wirklich austauschbar.
Ja, und das sind nicht Scores, wie jetzt, sagen wir mal, wenn Carlos für Dr. Orange oder so, wirklich so besonders langsam. Das letzte Mal war der Score von Iron Man hat er angespielt.
Okay, gut, da hätte ich auch keine Chance.
Und wir haben aber tatsächlich da einen in dieser Gruppe, der tatsächlich, sagen wir mal, 70% dieser Scores errät. Alter, das ist so ein komplett blinder Fleck. Das kann ich nicht. Weil die an mir vorbeigehen. Wenn das halt jetzt nicht wenn die Songs spielen würde, dann könnte ich das schon wieder eher. Ja. Aber Score. Pff. Ja. Aber das so zum Thema, kennt man sich da mehr oder nicht, aber ich glaube, es sind halt immer diese Nischen, die man abdeckt.
Ja, und ich denke dann auch, dass wir trotz allem so ein breites Spektrum haben, also dass wir halt auch über den Tellerrand hinausschauen. Ich kenne das in meinem Bekanntenkreis, sind relativ viele Metal-Fans, die dieses absolute Spezialwissen im Metal-Bereich haben, aber halt nichts außerhalb. Also die wahrscheinlich mit einem Namen wie Radiohead gar nichts anfangen können oder Björk oder sowas. Und ich kenne halt trotzdem dann auch noch einige Metal-Acts oder zumindest so das Gossip drumherum oder so. Man weiß halt, wer ist der Sänger von Black Sabbath oder sowas. Ne? Und das ist dann vielleicht der Vorteil. Also immer so der Einäugige unter den Blinden zu sein. Und das summiert sich dann halt dazu, dass man bei solchen Spielen dann relativ gut abschneidet.
Das lösen wir übrigens später auf, wenn wir googeln, ist Klaus Meining Sänger von Black Sabbath. Genau.
Der angeblich den ganzen Schrank nur für seine Kangol-Kammer, das hat, glaube ich, auch der Olli Schulz oder so gesagt. Ja, Olli Schulz ist ein gutes Thema. Wir sind nämlich am Ende von unserer Nuller-Folge. Ich fand, es ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Oder sind so anderthalb Stunden?
Ja, sehr gut.
Wir empfehlen vielleicht jedem noch einen Podcast.
Ich weiß nicht, ob ich die Chance ergreifen sollte, Bret Easton Ellis zu
machen. Das ist doch eine gute Idee.
Ja, nee, ansonsten würde ich, weiß ich, dass da nicht alle meiner Meinung sind, aber was ich tatsächlich gerne höre, weil man es auch so schön zwischendurch hören kann, diese 3 Minuten an Zeigler, wunderbare Welt des Fußballs, war vor ein paar Jahren tatsächlich besser, aber finde ich immer noch unterhaltsam und habe mir kürzlich erstmal wieder die wunderbare Fragetechnik des Dieter Niklas angehört, der die geschlossensten Fragen der Weltgeschichte stellt. Und das ist wirklich, ich kann es glaube ich schon 20 Mal anhören und ich kann jedes Mal wieder einfach Frank van Baumel, wie geht's? Geht's gut?
Macht der eigentlich noch was, der Dieter Niklas? Den habe ich bis eben komplett vergessen gehabt.
Vielleicht am Christkindlesmarkt ist meiner.
Ach, kommt der aus Nürnberg?
Nee, aber er hat dieselbe Frisur.
Was kann ich da jetzt noch draufsetzen? Ich empfehle auch einen Sport-Podcast, also einen Fußball-Podcast. Und zwar ist das alles, was sich um diese Domäne rasenfunk.de dreht. Also speziell da die Schlusskonferenz. Das ist ein Podcast, der eigentlich nach jedem Bundesligaspieltag stattfindet. Gerne mal 2, 3, 4 Stunden dauert und so ziemlich das genaue Gegenteil vom Stammtisch auf Sport 1 ist. Also dieser früher mal Warsteiner Stammtisch, Doppelpass heißt der, glaube ich, inzwischen. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, was im Fernsehen läuft. Schlimmer als jede politische Talkshow und wirklich nur zu empfehlen, wenn man wissen will, was die ganzen Bierdümpfel dann während der Woche erzählen, wie so der Bundesligaspieltag war. Also so typische Leute, die noch nie selber einen Ball hingekickt haben. die noch nie selber im Stadion nackt auf dem Zaun bei minus 3 Grad gesessen waren. Also rasenfunk.de, Schlusskonferenz, gibt auch noch das Tribünengespräch, das sind so Sondersendungen, die dann auch mal 5 oder 6 Stunden dauern, wo es einfach um das Schiedsrichterwesen geht oder Fußballtaktik seit Beginn der Zeiten. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Genau.
Gut. Wir lösen jetzt noch auf. Radiohead waren 2001 Headliner bei Rock im Park. Also müsste es im Niesig.
Ja, entweder war Amnesic schon draußen oder kurz davor waren sie bestimmt schon Songs gespielt.
Interessanterweise übrigens, um mal nur die auf der Center Stage vorzulesen, einige tatsächlich gute Sachen, also Outcast, hatte ich völlig vergessen, dass die da auf der Center Stage gespielt haben. Einige, wo ich keine Ahnung mehr habe, wer das war, zum Beispiel Case Choice, dann OPM, waren das die mit Heaven is a Halfpipe?
Kann sein, ja. Also Case Choice ist mir auch so ein Begriff. Die waren damals auf jedem Festival, aber ich könnte auch keinen Songs. Aber eventuell eine deutsche Band mit einer Frau als Sängerin.
Ich bin eine blonde Frau. Aber ich weiß nicht. Ja. Dann Aha, natürlich. Limp Bizkit, habe ich vorhin schon erwähnt. Raymond, wie spricht man aus?
Das ist echt eine sehr gute Frage. Angeblich Raymond, was völlig unlogisch bei der Schreibweise ist.
Eigentlich schon, ne? Und Him, wo man auch völlig vergessen hat, wie riesengroß die mal in Deutschland
waren. Die hatten ja viele Hits, zum Beispiel Join Me in Death.
Und hatten die ein Cover? Game, oder war das genau? Die Manic Street Preachers, kann ich auch noch erinnern, die gesehen haben. Linkin Park, damals wahrscheinlich noch relativ jung, 2001. Anastacia, wer hat sich nicht damals darüber gefreut, Anastacia auf der Bühne zu sehen?
Hat, glaube ich, davor und danach bei Wetten, dass gespielt.
Alanis Morissette, kann ich auch nicht erinnern, dass die da war.
War ja eigentlich auch schon nach ihrer Zeit.
Ja, Three Doors Down, das war, glaube ich, auch so...
War das dieses Pocket Full of Kryptonite? Ist das der große Hit?
Könnte sein.
Ich glaube, jeder in die Disco rauf. Ja, ist auch das, ist eigentlich auch die identische Band.
Ja, dann Limp Bizkit, habe ich schon gesagt, Linkin Park, OPM, Three Doors Down, das ist ja schon irgendwie diese Art scheiß Rock-Alternative.
Ja, das ist ein
Toploader, eine fürchterliche Band.
Hatten auch eine
Hit. Sunshine in the Moonlight,
Dancing in the Moonlight,
der immer ein Cover war. Also als eine Hit, der war auch noch ein Cover, okay. Was ich später festgestellt habe. Und der Rest war unerträgliche, weiß ich gar nicht, wie man es nennen will, Hippie-Pop-Scheiße. Mhm. Ja. Und die During Breaks, die wahrscheinlich Samstagabend um 20 Uhr die Leute ins Schlafen gefunden haben. Ja, das war Rock im Park 2001.
Von denen gibt es aber eine Station-ID für Pity Platsch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die bei Rock im Park da entstanden ist. So wie, hi, das ist During Breaks.
Ah, ja.
Könnte sein. Das könnten wir vielleicht einspielen. Das dürfte doch eigentlich
gut, ja.
Gemeinfresser. Ja. Genau, das spielen wir jetzt gleich noch ein.
Und was wir auch jetzt damit als feststehendes Feature haben, wir besprechen Lineups von Rock im Park aus der Vergangenheit. Und ihr dürft das Jahr raten.
Generell, ja, das ist wirklich, also gerade bei Rock im Park dürfte das stellenweise unmöglich sein. Korn, Metallica, Toten Hosen. Von 1995 bis jetzt alles möglich und auch alles richtig. Okay, goodbye.
Wiedersehen.